Deutschlandfunk. Der Tag.
Ich sag euch, wie es ist. Beim Thema Pornos fällt mir immer zuerst dieser Klassiker ein.
Ja, das ist der Stromkasten, mit dem wir immer Probleme haben, wenn Sie sich den mal angucken könnten.
Ja, gern, aber warum liegt hier überhaupt Strom?
Und warum hast du eine Maske auf?
Dann blasen wir doch ein.
Ist schon fast 20 Jahre her, ein richtig altes Schätzchen. Da mussten die meisten noch in eine gut sortierte Videothek, in die Erwachsenenecke. Heute reichen da ein paar Klicks, zack, Porno. Aber was macht das eigentlich mit jungen Menschen, wenn die überall verfügbar sind, mit den krassesten Spielarten von Sex? Und dann reden wir hier im Podcast mal darüber, wie massiv in der Corona-Krise gerade Grundrechte und Freiheiten eingeschränkt werden. Während in Deutschland über Exit-Strategien diskutiert wird, nutzt ein Regierungschef mitten in der EU die Gelegenheit gerade, um die Demokratie auch nachhaltig abzubauen. Der Tag am 7. April 2020 mit Sarah Zerback. Hi.
Oh, ich bin dauergeil und ich hab jetzt Lust.
Das geht wahrscheinlich vielen so und Abhilfe gibt's ruckzuck. Wer will, kann sich rund um die Uhr Pornos im Netz anschauen. Alles verfügbar, vieles sogar gratis und ohne Alterscheck. Schon 10-Jährige können mal schnell vom Kika zu Pornhub wechseln, wenn sie wollen. Dann haben auch die jahrelangen Appelle von Jugendschützern und Medienaufsehern nicht viel geändert. Die aber legen sich jetzt mit den Großen der Branche an und wollen besseren Schutz für Kinder und Jugendliche im Netz durchsetzen. Zur Not auch mit Sperren. Die Landesanstalt für Medien NRW macht da jetzt Druck mit einer neuen Offensive. Aber was macht das eigentlich mit Kids, mit Pubertierenden, wenn sie mit Pornos sozialisiert werden? Da hole ich mir jetzt meine Einschätzung von einem Experten. Heinz-Jürgen Voss heißt er und er forscht am Institut für angewandte Sexualwissenschaft in der Hochschule Merseburg. Hallo Herr Voss.
Hallo Frau Zerber.
Pornos, kann man das sagen? Gehören die inzwischen so zum alltäglichen Medienkonsum von Jugendlichen dazu?
Ja, Pornos gehören bei Jugendlichen einfach zum allgemeinen Gebrauch dazu. Gerade bei männlichen Jugendlichen haben wir durchaus Raten von etwa 90% oder auch darüber, die Pornografie konsumieren. Bei den Mädchen ist die Zahl etwas geringer, aber es steigt auch durchaus an und da können wir auch ungefähr von 2/3 und mehr jeweils ausgehen. Das unterscheidet sich selbstverständlich nach Alter, also von 16 bis 18 sind so die Zeiten, wo der Pornografiekonsum sehr deutlich ansteigt.
Mhm. Bevor wir da vielleicht nochmal altersmäßig auch differenzieren, würde mich ja interessieren, was steckt denn so dahinter? Also ist das wie früher bei der Bravo viel Neugierde und ja, vielleicht auch ein paar Wissenslücken schließen oder steckt dahinter hauptsächlich Stimulation, wie bei Erwachsenen dann eben ja wahrscheinlich auch?
Genau, beides gehört dazu. Also einmal tatsächlich Neugier, sich auch erstmal vertraut machen. Der Sexualkundeunterricht ist ja häufig nicht so ausdifferenziert. Also insofern muss man erstmal gucken, wie funktioniert denn Sex? Was kann man denn alles machen? Bin ich denn eigentlich richtig? Also im Prinzip sich nochmal zu vergleichen, auch mit einer Schablone, die dann vorgegeben wird. Und andererseits aber auch durchaus sich selbst zu stimulieren, entweder alleine oder auch im Kontakt mit anderen Jugendlichen, dann durchaus das auch zur Erheiterung zu nutzen oder ähnliche Dinge können eine Rolle spielen.
Aber Herr Voss, Sie sagen tatsächlich, also Sexualkundeunterricht, das war jetzt schon zu meiner Schulzeit. Ich habe jetzt da nur eine kleine Datenbasis, also meine eigene Schulzeit, aber da war das jetzt schon nicht so der Hit und vielleicht auch immer so ein bisschen verschämt vielleicht. Das wird nur vor 50 Jahren nochmal wieder anders gewesen sein. Aber da hat sich nicht so viel verändert im Jahr 2020, ist nicht so doll.
Genau, also es ist leider noch beim Alten geblieben. Also wir hatten jetzt eine größere Studie gemacht, sexuelle Bildung für das Lehramt. Da stellte sich heraus, dass 90% der Lehrkräfte hatten keine Inhalte zu sexueller Bildung in ihrer Ausbildung und 95% hatten nichts zu sexualisierter Gewalt und zur Prävention sexualisierter Gewalt. Also da ist wirklich noch viel zu tun. Und wenn man zum Beispiel in die Schulbücher reinguckt, dann hat man häufig eine sehr deutliche funktionalisierte Darstellung gerade von Mädchen. Also der Junge wird häufig so vorgestellt, also irgendetwas mit Erektion, Blut strömt ein und also da wird auch Sexualität und auch Körperlichkeit thematisiert, während Mädchen häufig noch nicht in einer solchen Weise auch für sexuelle Stimulation auch im Sinne von Selbstbestimmung thematisiert werden. Also man könnte schablonenhaft auch ein Stück weit sagen, dass Lehrbücher weibliches Geschlecht häufig noch so funktionieren, signalisieren, dass es fast ein Aufruf zur Vergewaltigung ist. Also da ist noch viel zu tun.
Oh wow, das ist natürlich wirklich dramatisch schon. Was ist denn bei denjenigen, die jetzt Pornos schauen, ob Jungen oder Mädchen? Finde ich auch interessant, dass da der Unterschied gar nicht so groß ist. Differenzieren die denn zwischen, so ich sag mal, Alltagssex und Hardcore? Also was geht da so am besten? Was ziehen die sich rein?
Also Jugendliche ziehen sich selbstverständlich alles rein. Also von softer Pornografie bis zu harter Pornografie, wo es unter anderem um Gewaltdarstellungen dann gehen kann. Aber sie übertragen das tatsächlich nicht auf ihre realen sexuellen Erfahrungen mit anderen Menschen. Also im Allgemeinen zeigt sich da ein guter Abstand. Wir müssen immer eine kleine Gruppe jeweils mit im Blick haben, aber auch da zeigt sich, dass zum Beispiel, wenn sexualisierte Gewalt, das ist häufig so eine Vorstellung, dass die gerade zunehmen würde durch Pornografiekonsum, das lässt sich so nicht sagen, sondern man kann sagen, dass Pornografie nicht etwas aufmacht, was nicht schon da wäre. Also wer in einem sozialen Umfeld, in der Familie, in der weiteren Umgebung häufig Grenzüberschreitungen erfährt und im Prinzip keinen guten sozialen Umgang hat, der wird auch ungünstig mit Pornografie umgehen können. Aber Pornografie macht jetzt nicht in irgendeiner Weise sexualisierte Gewalt erstmal auf.
Okay, das ist natürlich interessant, dass da die Motive nochmal woanders liegen. Aber was ist denn ja mit vielleicht einer Überforderung oder unrealistischen Maßstäben? Also wenn man da immer wahnsinnig gestylte, gut aussehende Menschen sieht, die einfach auch jedes Mal kommen und jedes Mal dann ja befriedigendes Erlebnis haben. Das muss doch was mit Kindern und Jugendlichen machen. Also sagen wir mal Jugendlichen, also auf jeden Fall Pubertierenden, die gerade selber so erste Erfahrungen machen.
Genau, also es ist auf jeden Fall wichtig, zwischen Jugendlichen und Kindern zu unterscheiden. Also wenn wir an Jugendliche denken, dann ist es eben gerade ein Vergleichen in der Gesellschaft, aber auch nicht nur in Pornografie. Also da sollten wir eher insgesamt gesellschaftlich daran arbeiten, dass Stereotype in Bezug auf Geschlechtlichkeit nicht so stark sind. Bedeutet, allein dadurch, dass wir diese Normen in der Gesellschaft so stark setzen, müssen sich Jugendliche ohnehin die ganze Zeit vergleichen. Pornografie macht da auch nicht etwas Neues auf, sondern wir sollten eher gucken, wie gehen wir insgesamt gesellschaftlich mit Stereotypen um, wie können wir tatsächlich eine Vielfalt schätzen lernen und damit umgehen. Und natürlich, Pornografie macht etwas auf, in dem Sinne dann wiederum auf eine andere Weise wird auch da Stereotyp übertragen, wie wir es aber auch sonst in der Gesellschaft haben. Und damit können natürlich bei Jugendlichen auch Erwartungshaltungen entstehen. Wie muss ich dann im Bett funktionieren? Wann soll ich wie kommen? Und ähnliche Dinge. Oder eben auch Schönheitsnormen werden damit transportiert. Also ist denn meine Vulva genau in dem gleichen, also ist sie eigentlich normgemäß? Passt die so? Ist mein Penis passend? Und ähnliche Dinge. Und das kann auch dazu führen, dass Jugendliche sich in ihrem eigenen Körper nicht gut fühlen oder zum Beispiel auch in größerem Maße sich zum Beispiel körperliche Veränderungen durch Operationen oder Ähnliches wünschen.
Ja, braucht es vielleicht auch mehr feministischen Porn oder irgendwas, was realistischere Abbildungen eben auch und weniger Geschlechterstereotyp abbildet. Wäre das eine Lösung? Gibt es ja schon einige, ne?
Genau, also sowohl queer-feministischer Porno kann da zum Beispiel etwas mehr anbieten, aber auch andere Formen von Pornografie würde ich jetzt auch nicht so verteufeln, sondern es geht eher darum, dass wir tatsächlich eine gute Medienbildung an Schulen haben, aber auch nicht nur an Schulen, sondern Kinder und Jugendliche kennen sich eigentlich häufig mit Medien relativ gut aus, sondern es müssen auch gerade die Erwachsenen dabei fit werden. Also sowohl die Fachkräfte als auch die Eltern sollten sich auf Medien einlassen und eben nicht verteufeln, sondern einfach gucken, was kann man damit machen, genau hingucken, was machen denn auch Jugendliche und mit denen darüber im Gespräch sein, damit die eben ein gutes Körpergefühl selber auch entwickeln können und auch mitbekommen, ach, das sind da auch unrealistische Maßstäbe, die da vorgezeigt werden.
Okay, Gespräch, Kommunikation, klar, total wichtig, aber ja, wenn man vielleicht selber auch gar nicht so die Sprache hat, um über Sex zu sprechen, dann fällt es ja vielleicht noch schwieriger, wenn es dann das eigene Kind betrifft. Was raten Sie denn da ganz konkret Eltern, die zum Beispiel ihre Pubertierenden beim Pornoschauen überraschen oder so im Kinderzimmer? Wie sollen die reagieren, damit es eben ja auf eine gute Art weitergeht in der Entwicklung?
Also eigentlich kann es Eltern nicht überraschen, sondern sie sollten sich von früh an einfach fit darin machen, über Sexualität sprechen zu können. Mhm. Also insofern da dann eine Überraschungssituation zu haben, wenn sie irgendwann feststellen, okay, die jugendliche Person ist irgendwie jetzt 16 und macht vielleicht irgendetwas mit Sex, da wäre schon etwas schief gelaufen, sondern es geht eher darum, immer an der Entwicklung des Kindes und des eigenen Kindes dran zu sein, durchaus auch in Lehrkräftegesprächen dann jeweils Dinge anzusprechen. Wie ist denn die sexuelle Entwicklung, wie ist die körperliche Entwicklung, gerade wenn wir an Kinder denken, in konkreten Entwicklungsgesprächen kann das eine Rolle spielen. Also insofern tatsächlich einfach auch offen mit Sexualität umzugehen. Das fällt nicht allen ganz leicht dann dabei. Aber dann kann man auch, wenn man sagt, ach naja, Sexualität ist mir vielleicht dann doch schon ein zu starker Begriff, wenn ich von meinem Kind oder einem Jugendlichen rede, dann kann man sich ja trotzdem erstmal über Körperlichkeiten, über die Funktionsweise auch des Genitaltraktes austauschen und man sollte auf jeden Fall dem Kind signalisieren, dass man immer offen ist und immer gesprächsbereit ist, wenn irgendetwas ist, wenn konkrete Fragen sind, aber auch wenn zum Beispiel eine Grenzüberschreitung oder ein Übergriff passiert. Und da wäre tatsächlich dann wichtig, etwas mit im Hinterkopf zu haben. Also wenn zum Beispiel das eigene Kind von einem Übergriff, von Mobbing betroffen ist, dann die Schuldzuweisung wegzulassen. Also eben nicht irgendwie dann noch zu sagen, naja, wenn du dich auch immer so anziehst oder ähnliches, wie es dann vielleicht einige Personen denken würde, sondern das Kind hat niemals Schuld daran, was dann passiert, sondern es ist tatsächlich ein Übergriff. Das Kind war dem ausgesetzt und deshalb gilt es zuzuhören und eben nicht noch irgendwelche Schuldkomplexe einzureden.
Da sind wir natürlich jetzt bei einem ganz, ganz schwierigen Thema und gut, dass Sie es auch ansprechen, dass da eben auch das Bewusstsein da ist und die Sensibilität. Sie haben aber gerade was gesagt, das fand ich noch ganz interessant, und zwar, dass Eltern eben auf jeden Fall ganz offen mit ihren Kindern über die Funktionsweise der Genitalien etc. reden sollen. Was ich so gemerkt habe beim Einlesen, dass dann doch auch oft zu kurz kommt, ja, Sinnlichkeit, Lust und das auch damit zu verknüpfen, das ist auch im Sexualkundeunterricht irgendwie was so fehlte. Das habe ich bei Ihnen gerade so rausgehört. Da müsste vielleicht die Verknüpfung auch stärker da sein, oder?
Genau, also das könnte eben über Liebesgeschichten im Deutsch-Englisch-Unterricht zum Beispiel jeweils eine Rolle spielen. Mhm. Also wenn wir jetzt wieder an Sexualkundeunterricht mitdenken. Es ist insofern, deshalb thematisiere ich das immer gar nicht so stark, weil tatsächlich, wenn wir uns die Jugendstudien angucken, dann haben Jugendliche häufig sehr romantische Vorstellungen von Sexualität und von Leidenschaft. Also tatsächlich diese Vorstellung, was Erwachsene manchmal haben, die Jugendlichen, die würden jetzt verwahrlosen und dann wild mit ganz vielen Leuten jeweils Sex haben. Das zeigt sich in der Realität so nicht, sondern es gibt eigentlich eine relativ romantische, auch monogame Vorstellung des sexuellen Erlebens und so gehen zum Beispiel Jugendliche auch mit Pornografie um. Also sie erleben in der Gesellschaft, spielt Sexualität in einem immer größeren Maß eine Rolle. Also eigentlich überall, auch über Werbung in verschiedenen Filmen, wird man über Sexualität angesprochen und es geht eigentlich darum, irgendwie sexuell soll man auch funktionieren können und ähnliches. Und da sagen auch eine ganze Reihe Jugendlicher mittlerweile, meine Sexualität ist mein ganz eigenes und mein ganz intimes. Ich möchte es nur mit denen und den Menschen dann konkret ausleben. Und insofern thematisiere ich das gar nicht so stark, weil ich da den Eindruck habe,
die Romantik bleibt gar nicht auf der Strecke.
Ja. Genau, also Jugendliche sind da sehr verantwortungsvoll mit sich und auch mit ihren PartnerInnen jeweils. Mhm.
Jetzt ist es ja wahrscheinlich total schwierig, da jetzt eine Alterszahl oder so zu benennen, aber mal so Ihre Einschätzung, ab wann ist es denn ja okay, Pornos zu gucken? Ab welchem Alter würden Sie sagen, ach, dann macht euch mal als Eltern überhaupt keine Gedanken?
Also so pauschal kann man das nicht sagen, sondern es kommt immer auf den Entwicklungsstand an. Also mit 12 oder 14 Jahren kann das sehr okay sein, dass Jugendliche auch Pornografie dann konsumieren. Es kommt eben jeweils auf die Entwicklung, auf den Umgang an, auch wie wird über Sexualität gesprochen. Kinder und Jugendliche nehmen auch die Angebote dann durchaus wahr und wollen das durchaus auch, dass über Sexualität gesprochen wird.
Jetzt habe ich gerade noch eine frische Umfrage parat, und zwar kommt die vom Kinderhilfswerk, die besagt, dass 93% der Eltern, also wirklich fast alle, schon wollen, dass es härtere Strafen gibt für Anbieter von Pornoseiten, die eben gegen Kinder- und Jugendschutz verstoßen. Also die Kinder und Jugendlichen einfach dann den Zugang gewähren. Aber nach dem, was Sie jetzt gesagt haben, sind denn Verbote überhaupt realistisch? Also für Kinder vielleicht, aber für Jugendliche doch dann nicht wirklich und also, wie ich sie verstehe, auch nicht wirklich sinnvoll.
Genau. Also Jugendliche werden jedes Verbot, was dann erlassen wird, umgehen können. Mhm. Also insofern, es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, auf die man zurückgreifen kann, auch wenn zum Beispiel Seiten gesperrt sind, dann auf solche Seiten zuzugreifen. Und da sind tatsächlich technikversierte Leute und das sind im Allgemeinen Jugendliche, sind da sehr gut dabei. Und insofern halte ich es tatsächlich für sinnvoller, bei Jugendlichen mit ihnen konkret medienpädagogisch zu arbeiten und als Eltern tatsächlich daran interessiert zu sein, was das eigene Kind, was die jugendliche Person im Internet macht.
Herr Voss, ich bedanke mich für Ihre Zeit und für das spannende Interview. Wünsche Ihnen was. Einen schönen Tag nämlich.
Ebenso. Sehr gern.
817 bestätigte Corona-Fälle hat Ungarn kurz bevor diese Episode hier ins Netz wandert. Das ist nicht viel, wenn man bedenkt, dass Deutschland jetzt die 100.000er-Marke überschritten hat. Für den ungarischen Regierungschef reicht das aber schon, um seine krassen Sondervollmachten zu legitimieren, mit denen er sich vom Parlament hat ausstatten lassen. Um durchzuregieren, sagen seine Kritiker. Um durchzugreifen, sagt Viktor Orban selbst. So viel Aktionismus in der Corona-Krise ist aber auch deshalb überraschend, weil Orban selbst die Krise sehr lange kleingeredet hat. Ein bisschen so wie Donald Trump in den USA, der noch Hände geschüttelt hat, als das Virus schon wirklich nicht mehr zu beschönigen war. Wir können jetzt mal gemeinsam einen Blick ins Land werfen, nach Ungarn, zusammen mit Kino Versek. Er ist freier Journalist und berichtet seit mehr als 30 Jahren schon über Mittel- und Osteuropa. Für Spiegel, Deutsche Welle, Taz und hat als Korrespondent auch lange in Ungarn gelebt. Jetzt erreichen wir ihn aber in Berlin. Hallo Keno.
Hallo Sarah.
Hi. Tag. Ja, es klingt ja irgendwie so, dass bei Viktor Orban der Groschen da doch ziemlich spät gefallen ist, oder?
Ja, das kann man durchaus so sagen. Also er und seine Partei und seine regierungsnahen Medien haben das ziemlich lange Zeit verharmlost. In einer Zeitung war sogar ein Kommentar, dass diese Epidemie eine Erfindung ist. Orban hat das dann zunächst mit illegaler Migration und illegalen Migranten in Zusammenhang gebracht und weiterhin das Problem der Migration zum Hauptproblem erklärt, bis ihm dann irgendwann auch aufgefallen ist, dass es doch ernst ist mit dieser Epidemie.
Ja, und da ist ja wiederum ganz interessant, wie er diesen ja doch krassen Kursschwenk dann kommuniziert hat, ne? Also weg von den einen Sündenböcken, aber dafür war dann die EU auf einmal schuld an allem. Wie lief das genau? Wie hast du das beobachtet?
Ja, also zu Anfang waren tatsächlich die Migranten, darauf verweist Orban und verweisen seine Leute auch immer noch ein bisschen. Dann hat er aber direkt gesagt, ausländische Studenten hätten das Virus nach Ungarn gebracht, konkret iranische Studenten. Die waren zufälligerweise die ersten bekannten Infizierten. Inzwischen hat man aber auch herausgefunden, durch Rückverfolgung, dass eigentlich der erste Infizierte jemand aus Serbien war. Nichtsdestoweniger hat man diese iranischen Studenten dafür verantwortlich gemacht und das ist bis heute so. Also die oberste Amtsärztin hat gerade vor ein paar Tagen nochmal in ihrer täglichen Pressekonferenz gesagt, iranische Studenten, damit hat es angefangen. Also man verweist ganz viel darauf, dass das Ausland wieder schuld ist und bei dem Ausland kommt natürlich jetzt auch die EU und eines der aktuellen Narrative ist, die EU ist unsolidarisch, sie tut nichts, sie hilft Ungarn nicht, sie hilft überhaupt niemanden. Stattdessen wird Ungarn für sein Notstandsgesetz kritisiert und die eigentliche wichtige Hilfe kommt aber aus China und aus dem Osten. Das ist momentan die Rhetorik.
Wobei man ja sagen muss, natürlich kommt da Hilfe auch aus der EU. Also wir wissen von diesen milliardenschweren Hilfsfonds, die da geschnürt wurden, diese Hilfspakete. Dann gibt es auch ja Unterstützung, wenn Länder eben Schutzausrüstung brauchen oder das eine Land nimmt dem anderen Land auch Betroffene ab. Das wird alles schlicht ignoriert.
Ja, also ist absolut, wie du sagst. Also es stimmt schlicht und einfach nicht, was Orban da behauptet. Ja, nichtsdestotrotz polarisiert er mit dieser Rhetorik und stellt sich und seine Regierung wieder als die Kraft dar, die Ungarn rettet. Also man muss dazu auch wissen, er hat ganz oft diese Gut und Böse, Licht und Schatten oder Licht und Dunkel-Rhetorik. Das ist fast wie in Märchen und so ist es eben auch jetzt wieder.
Das Notstandsgesetz oder wie die Opposition in Ungarn ja auch sagt, Ermächtigungsgesetz, so hast du es mir im Vorgespräch gesagt, das ist ja wie in anderen EU-Ländern auch am 11. März in Kraft getreten. Was steckt denn da genau drin an Maßnahmen?
Es ist eigentlich ein Gesetz, womit die Verfassung so ein bisschen modifiziert wird und dann werden neue Straftatbestände ins Strafgesetzbuch eingeführt. Die wichtigste Bestimmung sieht vor, dass man diese Gefahrensituation, also den Notstand, nicht mehr regelmäßig durch das Parlament verlängern lassen muss. Und diese 15-Tage-Frist, die jetzt nicht mehr existiert, die beinhaltete natürlich auch, dass es im Parlament eine Debatte gab. Also die Opposition konnte hinterfragen, ja, was habt ihr denn in der Zeit gemacht? Erklärt das mal, man konnte auch Fragen stellen. Das fällt jetzt alles weg. Zwar steht im Gesetz, dass die Regierung regelmäßig die Abgeordneten informieren wird, beziehungsweise, wenn das nicht möglich ist, die Fraktionsspitzen. Aber es wird gar nicht präzisiert, auf welchen Wege. Also es kann auch einfach ein Schreiben sein, das und das haben wir gemacht. Also die Regierung kann jetzt unbefristet Dekrete erlassen. Theoretisch kann das Parlament zusammentreten und diesen Notstand beenden. Da Orban aber eine Zweidrittelmehrheit hat, wird das Parlament das nicht machen. Und ja, das kann Orban beliebig verlängern. Ich gehe auch persönlich davon aus, dass er das weit über die eigentliche Gefahrensituation hinaus so belassen wird. Also denken wir nur daran, seit Herbst 2015 ist der sogenannte Notstand wegen illegaler Migration in Ungarn in Kraft. Der wird automatisch alle 6 Monate verlängert, gibt der Regierung ganz weitreichende Möglichkeiten, zum Beispiel bei Hausdurchsuchungen, Straßenkontrollen können jederzeit stattfinden. Ungarn hat praktisch keine Migranten, aber seit Ende 2015 gilt dieser Ausnahmezustand wegen illegaler Migration kontinuierlich.
Ja klar, da schrillen bei dir natürlich jetzt dann die Alarmglocken, ne? Das ist klar. Und das ist eben auch genau, um das nochmal deutlich zu machen, ja auch der Unterschied zu den Maßnahmen in Deutschland, die ja auch massive Einschränkungen von Freiheiten bedeuten, aber eben mit dem Unterschied, sie sind eben nicht unbefristet und es gibt eine parlamentarische Kontrolle, ne? Das ist genau der Unterschied.
Ja, genau. Da sollten die Alarmglocken klingeln und man sollte dieser Regierung, die ja auch schon also einiges in Anführungsstrichen auf dem Kerbholz hat, da jetzt nicht vertrauen, dass sie letztendlich doch demokratisch handelt.
Bei welchen Änderungen, also nenn doch vielleicht mal ein Beispiel, also bei welchen Änderungen besteht deine Befürchtung, dass sie eben nicht nur jetzt der Eindämmung von Corona dienen, sondern eventuell auch dann darüber hinaus?
Naja, ich sag mal, also ein ganz simples Beispiel, da muss ich ein bisschen zurückgreifen. Viktor Orban und seine Partei, die haben letztes Jahr im Oktober erstmals seit 10 Jahren eine Wahl und in diesem Fall eine Kommunalwahl doch recht deutlich verloren. In den meisten Großstädten und vielen mittleren Städten hat die Opposition gewonnen, weil sie sich zusammengeschlossen haben. Sie haben jeweils alle, also fast alle Oppositionsparteien bis auf eine kleine Neonazi-Partei, haben gemeinsame Kandidaten gehabt. Und so war es möglich, Orban und seine Partei Fidesz in einer Situation zu besiegen, in sehr vielen Gegenden, wo eben allgemein ein sehr ungerechtes, unfaires Wahlgesetz gilt, was Orban und seiner Partei viele Vorteile schafft. Das hat Orban sichtlich mitgenommen. So, und dann hat er aber versprochen zunächst, er wird mit den Oppositionsbürgermeistern auch zusammenarbeiten, um nicht den Eindruck entstehen zu lassen, dass die Regierung da aus Rache versucht, irgendwas zu sabotieren, denn die Möglichkeiten hätte sie, weil Orban Ungarn sehr zentralisiert hat.
Ich ahne so, die Pointe, Keno.
Ja, und jetzt ist die Pointe, er macht das halt doch auf verschiedene Weise und eines der neuesten Dekrete ist, dass man landesweit die Parkgebühren die Regierung hat landesweit die Parkgebühren abgeschafft, die in die Kassen der Gemeinden und Städte fließen. Das ist jetzt nicht so, dass sich da einzelne Städte und Gemeinden komplett nur aus Parkgebühren finanzieren, aber es ist doch eine Einnahmequelle, die jetzt wegfällt und das ist einfach so ein Seitenhieb und andererseits kommt das natürlich auch gut an bei den Leuten. Also die denken, ja wow, die Regierung macht jetzt für uns was, schafft erstmal die Parkgebühren ab, damit wir weniger die öffentlichen Verkehrsmittel benutzen, uns weniger in Gefahr bringen. Und dieser kleine Seitenhieb gerät natürlich jetzt aus dem Blickfeld und so gibt es schon einige Dinge, die die Regierung da mit Seitenhieben gegen die Opposition regelt.
Denen das Geld natürlich dann in der Kasse fehlt. Ja, und auch neue Straftatbestände wurden geschaffen. Die schafft man ja auch nicht wieder so einfach ab wahrscheinlich, ne?
Genau, das geht da einmal um die Behinderung von Maßnahmen und Bestimmungen zur Bekämpfung der Corona-Epidemie und zum anderen zum Verbreiten von Fake News oder verzerrten Nachrichten, die Unruhe in einer größeren Menschenmenge erzielen. Auch da muss man sagen, das ist wieder so weit gefasst. Also wenn jetzt zum Beispiel ein Journalist einen Artikel über Missstände im Gesundheitswesen schreibt, die es zuhauf gibt in Ungarn, auch aktuell, und das dann 500 Leser hat, das wäre schon mal eine Handhabe, zu gucken, na, ist das verzerrt, hängen wir ihm da jetzt was an. Man kann auch genauso unliebsamen Leuten schnell was anhängen, indem man sagt, okay, sie haben hier eine Maßnahme zur Bekämpfung der Epidemie verhindert oder verletzt, haben keinen Mundschutz getragen oder irgend sowas. Also diese Bestimmungen sind so weit gefasst und bleiben eben auch erstmal im Strafgesetzbuch. Auch da würde ich sagen, also kein Vertrauen, man muss erstmal abwarten, aber da sollten alle Alarmglocken klingeln.
Mhm. Würdest du denn so weit gehen zu sagen, okay, wenn da sozusagen der Rechtsstaat, die Demokratie damit ja abgebaut wird, dass sich in Ungarn ja tatsächlich eine handfeste Diktatur entwickelt oder es sie da schon gibt? Wie ist da deine Einschätzung?
Man muss mit diesem Begriff Diktatur vorsichtig sein, weil zumindest in unserer Zeit, in unseren Generationen noch alle Leute an alte Diktaturen denken. Also nehmen wir die realsozialistischen Diktaturen, die haben viele noch miterlebt, DDR in Osteuropa, Sowjetunion oder eben bei uns in Deutschland die faschistische oder nationalsozialistische Diktatur. Also solche Diktaturen sind zumindest in Europa nach meiner Ansicht heute nicht mehr möglich. Dazu zirkulieren zu viele Informationen. Also auch Ungarn ist nach meiner Ansicht auch jetzt keine Diktatur, wie das vielleicht zum Teil geschrieben wurde oder gesagt wurde. Aber Ungarn ist so ein hybrides System. Es ist formal immer noch eine Demokratie, obwohl auch schon formal Merkmale der Demokratie eingeschränkt oder abgeschafft wurden. Also zum Beispiel Stichwort Gewaltenteilung oder die Situation der Medien. Und es bewegt sich immer mehr in Richtung so eines offen autoritären Regimes, wobei man sagen muss, Orbán ist jemand, der schon seit Jahren praktisch uneingeschränkt regiert. Was er sagt, sein Wort gilt, das ist Gesetz.
Seit 10 Jahren ist der Mann im Amt, ne?
Ja, jetzt ziemlich genau seit 10 Jahren. Am 28. April sind es 10 Jahre seit seinem Wahlsieg.
Ja, gut, da ganz genau hinzuschauen, wie sich das Land entwickelt. Gut, dass wir das mit dir haben machen können heute, Keno. Vielen Dank.
Ja, ich bedanke mich auch, Sarah. Alles Gute.
Dir auch. Ein bisschen Sex, ein bisschen Corona. Die Mischung verkauft sich doch ganz gut im Podcast heute. Nein, Spaß beiseite. Die Themen fand ich relevant. Wenn es euch auch so geht, gerne her damit mit Feedback an dertag@deutschlandfunk.de. Und natürlich auch, wenn es euch nicht so geht. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss und bis zum nächsten Mal.